Auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Manuel. Ich bin einer der Pastoren hier. Schön, dass ihr heute hier im Gemeindehaus seid und schön, dass du heute hier mit einschaltest. Ja, heute geht es um Jesus und Politik. Und ich fand es ganz spannend, weil als ich die Predigtreihe gemacht habe, da lag es mir echt am Herz, was auch über Politik zu sagen, ja, also unser Verhältnis zur Politik, das Verhältnis von Jesus und zur Politik, und habe das einfach mal so am Ende dieser Predigtreihe gemacht, um es ein bisschen weiter nach vorne zu schieben. Wusste auch, dass Ostern auch politisch ist, aber dass sich das jetzt so entwickelt hat, diese politische Lage in Deutschland mit den Ostergottesdiensten und so, das fand ich jetzt auch schon interessant. Fand ich auch spannend, hat mir dann auch ein bisschen Angst gemacht. Ich dachte, gut, dann vielleicht machst du was anderes. Hab mich aber dann doch darauf eingelassen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch als Christen irgendwie gucken, okay, wie sind wir unterwegs in dieser Welt? Welches Verhältnis haben wir zur Politik? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, die Bibel sagt auch was dafür, ganz schön viel dazu. Was wir heute aber nicht machen können, wir können heute nicht alles klären. Also ich werde bestimmte Perspektiven einfach beleuchten, aber ich sage mal, das ganze Thema Politik, unser Verhältnis zur Politik, wie lebt man als Christ verantwortungsvoll, was bedeutet das, Staatsbürger zu sein als Christ, das ist ein Riesenpaket, das können wir nicht hier heute in vielleicht 30 Minuten klären. Aber vielleicht ist das ein Startpunkt für dich, vielleicht ist das etwas, was dich vielleicht antriggert, vielleicht legt dir Gott heute irgendetwas, ja, zu diesem Thema aufs Herz, und dann lohnt es sich, wenn Gott heute zu dir spricht, das vielleicht weiter zu bearbeiten, da weiter ranzugehen. Gut, das als Vorwort, ich bete mit uns und dann steigen wir mal ein. Ehrlicher Vater, ich danke dir, dass wir heute hier Gottesdienst feiern dürfen, dass wir ja diese Freiheit haben, Gottesdienste zu feiern, dass das ja rechtlich verankert ist, dieser Gottesdienst. Den kann uns keiner so schnell wegnehmen. Und ja, wir feiern diesen Gottesdienst, weil wir dich lieb haben, weil wir ja deine Kinder sind, weil wir ja zu dir gehören. Und ich bitte dich, dass du wir uns heute einfach begegnest in deinem Wort, dass du dich heute ja manifestierst in unseren Gedanken, in unserem Herz, dass wir ja so einen Einzug in unser Herz haben und dich als König in unser Herz erleben, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns einfach aufschließt, was heute wichtig für uns ist, was wichtig für jede Zuschauerin und Zuschauer ist. Herr, begegne du uns. Amen. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Politiker auch so einen Gottesdienst mal auf die gleiche Stufe stellen wie so ein Theaterbesuch. Ja, den man ausfallen lassen kann oder den man nach Belieben auch mal verbieten kann oder sowas. Aber ich glaube, für uns Christen ist so ein Gottesdienst, wenn wir uns die Diskussion zu den Ostergottesdiensten angucken, wie emotional das auch waren, wie schnell auch die Kirchen da reingegrätscht sind, für uns Christen ist so ein Gottesdienst nicht ein weiteres Unterhaltungsangebot, wie zum Beispiel ein Theaterbesuch oder ein Kinobesuch, obwohl ich das auch gerne wieder hätte, sondern für uns Christen ist ein Gottesdienst, was existenziell ist. Ihr seid heute hier oder ihr schaut euch diesen Gottesdienst an, weil es euch in eure Existenz betrifft, in eure Seele. Es ist was total Wichtiges, was euch Leben gibt, wovon eure Seele sich ernährt, hoffentlich. Und deswegen ist auch die Religionsausübung rechtlich geschützt. Und ich denke mal, auch mit verantwortungsvollen Hygienemaßnahmen ist das kein Problem, auch einen Gottesdienst in kleinen, in Präsenz zu feiern. Doch die Diskussion in den letzten Wochen und Monaten, auch die ich mit euch geführt habe, auch als Christen und Christin, die zeigt deutlich, dass wir Christen irgendwie doch in einer Spannung leben, die vielleicht Menschen, die jetzt keine Christen sind, nicht so erleben. Als Christen leben wir quasi als Staatsbürger des Reiches Gottes in einem weltlichen Staat. Also wir haben irgendwie zwei Staatsbürgerschaften, einmal die himmlische und dann einmal die deutsche oder amerikanische oder was weiß ich, wo ihr herkommt. Also wir haben unterschiedliche Staatsangehörigkeiten. Manche haben sogar drei, meine Tochter zum Beispiel hat drei Staatsangehörigkeiten. Hat einen Jesus lieb, ist Amerikanerin und Deutsche. noch geht das. Aber wir leben in so einer Spannung, weil auch als Christen gilt unsere allerhöchste Loyalität eigentlich unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Der steht quasi, und das mag vielleicht die Bundesregierung nicht gerne hören, der steht quasi über sie, über ihr. Ja, unsere Loyalität, unsere Staatsbürgerschaft, weil, und das ist auch was Besonderes, weil diese Staatsbürgerschaft, und das, da kommen wir gleich zu, das sagt Jesus auch selbst, die ist irgendwie nicht von dieser Welt, aber trotzdem sind wir irgendwie in dieser Welt. Ja, und es ist, diese Staatsbürgerschaft ist so gefährlich, dass es ja Staaten gibt, die das Christentum verbieten, weil die halt nicht diese Loyalität haben, wie zum Beispiel Nordkorea. Wenn du dort Christ bist und dann weiß der Koreaner, dass deine Loyalität letztendlich den Herrn Jesus gilt, das finden die nicht gut und dann kommst du in den Knast oder in China. Und Christen leiden, weil aufgrund ihrer himmlischen Staatsbürgerschaft. Heute ist Palmsonntag und wir feiern den Einzug von Jesus in Jerusalem. 6 Tage vor seiner Ermordung. Und wenn ich sage, Ostern ist politisch, dann meine ich das auch so. Jesus kommt nach Israel, nach Jerusalem, als König. Und jeder, der sich so ein bisschen mit Geschichte auskennt, der weiß, okay, damals vor 2000 Jahren, wer war da die Regierung? Israel war okkupiert von den Römern, also die hatten eine römische Regierung da und dann gab es noch den König Herodes. Das war so ein Vasallenkönig, den die eingesetzt haben, die Römer. Und da gab es verschiedene politische Parteien noch, die Sadduzäer, die fanden das total cool, was der Herodes machte, ja, und die Römer. Und dann waren die Pharisäer da und die Pharisäer, die fanden das total doof. Die wollten eigentlich einen jüdischen Staat haben, ohne Römer und ohne König Herodes. Die wollten da jemanden haben, der richtig Jahwe lieb hat und wollten quasi einen religiösen Staat da aufbauen. Und dann kommt Jesus als niemand, als kleiner Rabbi, der aufgetreten ist und gepredigt hat und das vom Reich Gottes gepredigt hat, kommt dann quasi nach Jerusalem und alle waren begeistert, weil er vor einen von den Toten auferweckt hat. Also das ist schon cool. Auf jeden Fall hat er viele Anhänger. Und dann kommt er rein und die Leute erkennen in Jesus Christus den Messias, ja, den prophezeiten König von Israel, der Israel wieder vereinen wird, so wie Deutschland auch mal getrennt war, war Israel auch damals getrennt und wollte wieder die Nationen zusammenführen. Und er zieht da ein, quasi in ein politisches Wespennest. Und ich glaube, es gibt wenig Aussagen in der Bibel, die so politisch provokant sind wie der Einzug in Jerusalem. Ja, Jesus legt es hier richtig drauf an. Der sitzt auf dem Esel, damit er auch die Prophezeiung aus Sacharja erfüllt, ja, dass der König nach Zion ist immer sinnbildlich für Jerusalem, zieht da ein, also der König zieht ein, Jesus sitzt auf diesem Füllen, damit auch als Symbol, als Zeichen, und die Leute sagen, das können wir hier nachlesen, Johannes 12, Vers 12, 13. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige, ein Nationalsymbol. Ja, die Palme, die war auch auf Geldstücken drauf, die Palmzweige waren ein Nationalsymbol. Ja, sie nahmen die Palmzweige, gingen hinaus ihm entgegen und riefen Hosianna, das heißt, Herr, hilf uns. Ja, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Und Jesus sitzt auf diesem Fohlen, das lesen wir jetzt, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einen Eselsfohlen. Und Jesus lässt sich hier feiern. Jesus geht nicht vom Esel runter und sagt, hier, tut mal die Ruhe, ja, ihr wisst doch, die Römer sind doch hier eigentlich die Regierenden und der König Herodes ist doch eigentlich der König. Nee, er lässt sich das feiern als König. Und er widerspricht denen nicht. Also ich habe kaum irgendwelche sonst so provokante Aussagen, die Jesus hier macht oder symbolische Bedeutung gesehen, als hier in Johannes 12. Jesus kommt als eine politische Macht nach Jerusalem. Und die Leute dachten, ja, das ist der Messias und der baut irgendwie das Reich wieder auf. Ja, bringt wieder alle zusammen, ne, das ganze Volk, holt es aus den entferntesten Ländern wieder zurück. ja, schmeißt die Römer raus, ja, setzt den König Herodes ab, steigt auf den Thron und dann haben wir wieder eine jüdische Nation, die regiert, die wieder zur vollen Größe kommt. Und wir haben diese Friedenszeit und alles wird Friede, Freude, Eierkuchen. Und das haben die gedacht, dass das ein weltliches Reich ist. Ich weiß auch nicht, warum damals die Römer das nicht aufgelöst haben. Vielleicht waren die nicht so schnell, haben das gar nicht so mitbekommen. Vielleicht hat es auch gar nicht so lange gedauert. Aber die Pharisäer haben das mitbekommen, die fanden das auch doof. Doch die Leute haben damals nicht verstanden, dass es Jesus hier nicht um ein weltliches Reich geht, sondern um ein geistliches Reich. Und jetzt kannst du sagen, ja, geistlich, das ist so irgendwie so abgeschoben, so in den Himmel, das geistliche Reich, das ist gar nicht so spektakulär. Aber wenn du dir mal recht überlegst, so ein geistliches Reich hat viel mehr Power, viel mehr Kraft und durchdringt viel mehr als so ein weltliches Reich. Ja, wenn du jetzt mal anguckst, das Reich Gottes, wo das überall ist, das interessiert ja keine Nationalitäten, oder? Wir sehen das in den USA, in China, in Korea, überall sehen wir das Reich Gottes. Also das ist, hat keine Schranken, das hat keine Begrenzungen und kann alles durchdringen. Es hat selbst, also einmal das Weltliche kann das alles durchdringen und natürlich auch das Transzendente, also diese geistliche Welt kann das Reich Gottes durchdringen. Also es ist viel, viel größer und viel, viel cooler als ein popliges weltliches Reich. Ja. Nur man kann es halt nicht so anpacken manchmal. Das ist halt so ein bisschen schade. Ja. Und Jesus selbst erklärt so ein bisschen, was das weltliche, was geistliche Reich ist. Jesus selbst erklärt das vor Pontius Pilatus, kurz vor seiner Folter und seiner Kreuzigung. Das lesen wir mal in Johannes 18, Vers 33. Pilatus, das war damals der Statthalter der Römer in Jerusalem, ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Du bist der König der Juden, fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben es dir andere gesagt? Ganz schön frech, oder? So, okay, der hat auch nichts dazu verlieren anscheinend. Bin ich etwa Jude? Gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich König. Ich weiß nicht, wie er es gemeint hat hier. Ja, ob er sich ein bisschen lustig gemacht hat über Jesus oder so. Dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht. Ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagt Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Ich glaube, er dachte, Jesus wäre einfach ein Spinner. Ich finde es sehr interessant, diese Verse. Ich wäre gern dabei gewesen, weil ich gern die Emotionen und einfach die Mimik und so alles mal mitbekommen hätte, dieses Gespräch. Aber hier steckt einfach so viel Wahrheit hinter. Genauso wie am Kreuz, wo am Kreuz drauf stand, dass Jesus der König der Juden ist, wo ich glaube Pilatus den Juden noch reindrücken wollte und wo sie sich auch über Jesus noch lustig gemacht haben. Und das Tragische oder auch das Komische an der ganzen Geschichte ist, es hat ja gestimmt. Es hat ja gestimmt. Und das hat nachher auch ein Römer, dann auch ein Kapitän da bezeugt. Wir Christen leben in dieser Spannung. Und Jesus selbst hat ja in dieser Spannung gelebt. Ja, sein Reich war nicht von dieser Welt, aber er lebte unter dieser Regierung, die ihn nachher auch getötet und gefoltert und getötet hat. Und Jesus hat keinen Aufstand verursacht, um für sich zu kämpfen. Doch Jesus hat seinen Auftrag hier auf den Punkt gebracht. Sein Auftrag war es, die Wahrheit in die Welt zu tragen. Die Wahrheit ist, dass er Gottes Sohn ist. Er ist der König der Schöpfung. Er ist gekommen, um die Schöpfung wieder mit dem Schöpfer zu versöhnen, wieder die Schöpfung zusammenzubringen. Das war sein Auftrag, dieses geistliche dieses geistliche Reich aufzubauen. Das, was vorher gestorben war, das geistliche Reich, das ist er gekommen und wollte es wieder aufbauen. Dass Menschen wieder in Beziehung zu Gott leben können, weil sie von Gott weggelaufen sind, weil sie geistlich tot waren. Und das war Jesus' Auftrag. Und er sagt diesen, zum Schluss: Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Und jetzt ist das, dieser Vers interessant für uns. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme. Jeder, der auf Seiten der Wahrheit steht, der erkannt hat, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der mit Jesus unterwegs ist, der ein Kind Gottes ist, hört die Stimme Gottes. Und das ist auch total schön und wir kämpfen auch darum, wir ringen darum, der eine hört Gottes Stimme vielleicht deutlicher, der andere vielleicht nicht so deutlich, der andere will sie noch mehr hören. Wir hatten da von Projekt College eine Konferenz gehabt mit Heiner Christian Rust letzte Woche, wo es darum ging, auf Gottes Stimme zu hören und wir sehnen uns danach, Gottes Stimme zu hören. Warum? Um seine Wahrheiten zu erfahren, seine Wahrheiten über mein Leben, über dein Leben. Ja, das ist das, was wir brauchen. Was sagt Gott über dich zu dir? Welche Wahrheiten sagt er dir in dein Leben zu dir? Damit du erbaut wirst, damit du Kraft bekommst, damit du stark wirst. Weil es gibt so viele Lügen in dieser Welt. Lügen wie, du kannst nichts, du bist nichts, du bist schlecht, es gibt keinen Gott. Ja? Lügen über andere Menschen. Ja, die wollen sowieso nur das Schlimme, das Böse. Ja, wenn wir über Politik reden, wie viele Lügen gibt es da? Über unsere Regierung. Und wie viele Politiker lügen? Wer spricht da die Wahrheit? Und manchmal ist die Frage, was ist denn überhaupt Wahrheit? Ja? Der eine hat recht, bis der andere zum Wort kommt. Und wir ringen um die Wahrheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen Kanal haben zu unserem Herrn Jesus Christus, der die Wahrheit ist, der Zeuge ist, der uns quasi himmlische Offenbarung schenkt über uns selbst, der Wahrheiten in unser Leben spricht, über uns selbst, aber auch über die Situation in diesem Land, über die Situation in der Gemeinde, in der Familie, in den Freunden, in jeglichen Situationen hinein. Wahrheit, das ist das, was wir brauchen, das ist das, was du brauchst, wonach wir uns sehnen. Wahrheit. Die Wahrheit, dass du geliebt bist. Die Wahrheit, dass du kein Zufall bist, sondern gewollt. Die Wahrheit, ja, über bestimmte Situationen. Und als Christen, die wir auf der Seite der Wahrheit stehen, hören wir und ringen um Gottes Stimme. Seine Wahrheit. Und wisst ihr was? Damit hört es nicht auf. Wenn du Gottes Stimme hörst, wenn du Wahrheit erkennst und die bleibt bei dir und dann war es das und du freust dich, dass Gott dir die ganze Zeit Wahrheiten schenkt, ja, aber du gibst die nicht weiter, dann läuft irgendwas ganz schief. Jesus war Zeuge, das, was er im Himmel gesehen hat, das hat er verkündigt, das hat er gesagt. Und genauso ist es auch, wenn du Wahrheit hörst, dann ist es dein Auftrag, diese Wahrheiten zu verkünden, Zeuge zu sein, Märtyrer. So sagt es die Bibel. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Märtyrer, das heißt Zeuge sein. Was bezeugen, was du gesehen hast, was du gehört hast, was Gott dir gegeben hat. Und deswegen, meine Damen, meine Herren, seid ihr Pressesprecher. Himmlische Pressesprecher. Wie heißt das? Seibert, ne? Der von der Bundesregierung. Habe ich recht? Ja. Ihr seid Seiberts. Seibertinnen, Pressesprecher und Pressesprecherinnen der Wahrheit. Und somit habt ihr ein politisches Amt auch bekommen. Und wisst ihr was? Dort, wo wir schweigen, machen wir uns schuldig. Wenn du die Wahrheit kennst und du schweigst, machst du dich schuldig an deinen Nächsten. Wir von der FEG, Freie Evangelischen Gemeinden als Bund, wir haben uns nicht mit rumbekleckert. Zu Zeiten des Nationalsozialismus haben wir geschwiegen und sind schön fröhlich mitmarschiert. Hoch die Hand, Hand in Hand fürs Vaterland. Wir haben Schuld auf uns geladen. Das haben wir dann 2014, gibt es eine Schuldbekenntnis der Freien Evangelischen Gemeinden. Wir haben uns nicht getraut, auch politisch uns zu engagieren und auch ja, da Verantwortung zu übernehmen und auch ja, dagegen zu sprechen. Wir haben ja die Wahrheit mit Füßen getreten, wir haben uns ja von anderen Dingen leiten lassen als die Wahrheit. Das haben übrigens nicht nur wir FEGs gemacht, die Baptisten waren es auch. Ja. Es gab ganz viele, die auch geschwiegen haben und Brüder und was weiß ich, die auch fröhlich mitmarschiert sind. Und ich will auch nicht mit Steinen werfen auf unsere Großeltern und Großgroßeltern. Wer weiß, was wir gemacht hätten, ob wir mitmarschiert wären, ob wir was gesagt hätten, ob wir auferstanden wären. Die Frage ist, was tun wir jetzt? Am Donnerstag hatten wir unser erstes Treffen als Paare, wir hatten so eine Kleingruppe für Paare, das sind so 8 Paare und wir haben uns getroffen, schön 2 Haushalte zusammen, schön lecker gegessen, bei uns gab es Pelmini übrigens und dann haben wir ja so einen Zoom-Call gemacht und haben wir über ein biblisches Thema gesprochen und ich glaube, wenn wir über Politik sprechen und unsere Verantwortung, dann ist das für meiner Meinung nach mit ein Schlüsselvers, das zu verstehen. Und wir haben uns diesen Vers angeschaut und haben uns überlegt, okay, also das war die Hausaufgabe quasi, wir sollten uns überlegen, okay, was sagt dieser Vers für uns als Paar? Ja. Und jetzt ist quasi diese Aufgabe, die wir hier haben, was sagt uns dieser Vers einmal persönlich, aber auch als Gemeinschaft? Und wenn ich hier von Gemeinschaft spreche, dann spreche ich hier nicht nur von Gemeinde, sondern auch als Nation oder als Ortsgruppe. Politische oder unpolitische oder als Verein. 1. Mose 1, Vers 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Also der Mensch ist immer Mann und Frau, beides. Und was hier diese Aussage ist, es geht hier um einen Kulturauftrag, den wir bekommen haben. Jeder von euch, alle, die hier seid und auch online, ja, ob du den Herrn Jesus lieb hast oder nicht, ist egal, welcher Religion du angehörst, ja, ich behaupte es einfach mal so, Gott hat dir einen Auftrag gegeben, Kultur zu schaffen in dieser Welt. Das, was Gott uns gegeben hat, uns anvertraut hat, diese Erde, wie Legosteine. Ja? Daraus sollen wir was Schönes, Vernünftiges bauen. Wir sollen Verantwortung übernehmen. Wir sollen was gestalten. Wir sollen diese Umwelt, in der wir leben, gestalten. Im Miteinander mit den Menschen und in der Verantwortung vor Gott. Wenn du verheiratet bist, dann machst du das nicht mehr nur für dich alleine, sondern du machst das als Paar. Ne? Ihr gestaltet als Paar zusammen Kultur, diese Welt. Da habt ihr euch zu entschlossen, da habt ihr geheiratet, habt gesagt, gut, wir von nun an gestalten wir diese Welt gemeinsam. So. Und das kannst du ja dann immer größer denken. Ne? Wir als Gemeinde kommen hier hin, wir sagen, wir sind Gemeinde, wir sind die FEG Rodenbach. Wir gestalten Kultur als Gemeinschaft. Wir bauen Reich Gottes, fromm ausgedrückt. Ja? Und das machen wir vielleicht als Stadt, als Dorf oder als Dorfgemeinschaft, als Stadt, und als Land, als Nation. Wir müssen uns immer miteinander irgendwie koordinieren, miteinander reden. Wir wählen, wir gestalten gemeinsam diese Welt. Und dann auch als Staatengemeinschaft wird hoffentlich diese Welt gestaltet nach dem Willen Gottes. Aber diese Macht haben wir bekommen. Das ist unser Auftrag. Und das ist die Verantwortung, die uns gegeben ist als Mensch. Das kannst du natürlich den ganzen Tag auf der Couch sitzen und dann dir das Gestaltete von anderen angucken auf Netflix. Oder du kannst wirklich mal aktiv werden und anfangen, selber zu gestalten. Selber Sachen in die Hand zu nehmen. Selber zu handeln. Muss auch nicht immer gleich was Riesiges, Großes sein. Es kann was ganz Kleines sein. Diese Welt zu kultivieren ist kein Alleine-Projekt, sondern ein Gemeinschaftsprojekt aller Menschen, in denen der Mensch und die Gemeinschaft, in der er lebt, für sein Handeln oder auch Nichthandeln vor Gott verantwortlich ist. Und das sagt ja Gott auch ganz klar. Auch, du bist auch für dein Nichthandeln verantwortlich. Es gibt dieses coole Gleichnis von den Talenten. Ne? Der eine, der legt es an, kriegt voll die Kohle. Der andere auch, kriegt ein bisschen weniger. Und der andere hat Angst und buddelt es ein und macht nichts, handelt nicht. Und kriegt nachher einen quasi auf den Deckel. Ist verantwortlich dafür, dass er seine Talente, seine Gaben nicht eingesetzt hat in dieser Welt. Und es gibt dieses Gleichnis aus Matthäus 21, Vers 33. Umreiße es mal grob. Da ist jemand, der baut einen Weinberg. Der pflanzt alles ein, macht alles schön, macht einen Zaun drum, zieht Krähen, macht alles schön. Also er schafft was, gestaltet etwas. Und dann sucht er sich Leute, die darauf aufpassen. Die sollen das kultivieren, pflegen, die sollen die Früchte ernten, einen schönen guten Tropfen draus machen. Ja? Die sollen das richtig ordentlich und schön machen und ihm dann seinen Anteil geben. Und dann, als die Zeit reif war, dass er seinen Anteil abholt, dann hat er seine Dienergeschicht, die sind dann gekommen und die wollten dann den Anteil abholen an den Besitzer, der übrigens in die Toskana gezogen ist wahrscheinlich, ins Ausland. Und was haben die gemacht? Die Leute, die Pächter, haben dann den einen Diener getötet, die anderen verprügelt und da gab es nichts. Die haben diese Herrschaft nicht anerkannt. Und da hat der Besitzer gesagt, okay, vielleicht haben die sich vertan, ja, ich schicke nochmal Leute hin. Und da ist genau das Gleiche passiert. Und dann hat er gesagt, jetzt schicke ich meinen Sohn. Auf den werden sie hören. Wenn ich meine Diener schicke, dann da hat er keine Autorität, so in dem Sinne, wie der Sohn das hat, und schickt seinen Sohn. Und dann haben die Pächter gesagt, gut, den bringen wir um, vielleicht erben wir dann, ja, und haben den Sohn umgebracht. Und Jesus stellt dann die Frage in Matthäus 21, Vers 40. Und ich glaube, diese Frage gilt uns allen, weil ihr habt das schon mitbekommen, dass es irgendwie was mit 1. Mose zu tun hat, ja, wo Gott uns auf die Erde setzt und gibt uns einen Auftrag, was zu schaffen, Kultur zu schaffen. Und das ist dieses Gleichnis, meiner Meinung nach, setzt dann an. Und Jesus stellt hier die Frage aus Matthäus 21, Vers 40, was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit dem Pächter machen, wenn er zurückkommt? Ja, und hieraus wird deutlich, dass wir eine Verantwortung haben für das, was Gott uns anvertraut hat in dieser Welt. Und dass Gott einen Teil dazusteht. Und dass Gott quasi die Instanz ist, der wir alle verpflichtet sind. Der Punkt, den Jesus hier macht, ist, die gehört eigentlich nichts auf dieser Erde. Wer von euch besitzt ein Haus? Okay. Wem hat das vor 500 Jahren gehört? Und das Grundstück? Dir nicht. Weiß keiner meist. Ja? Und wem wird es in 500 Jahren gehören? Weiß auch keiner. Also, wir bekommen Dinge anvertraut für der Zeit, die wir leben. Sag ich mal, du lebst jetzt, wirst 88. Und in der Zeit darfst du mit dem, was auf dieser Erde ist, verantwortungsvoll umgehen. Und was danach ist, egal. Wen interessiert? Aber für die 88 Jahre musst du Rechenschaft ablegen, was du da mit deinen Dingen angestellt hast, was du getan hast. Und ich glaube, wenn du diese Sichtweise hast, dass dir nur Menschen anvertraut sind, dass dir Dinge nur anvertraut sind und dass du die für einen bestimmten Zeitpunkt hast und nachher wieder abgibst und Verantwortung dafür abgibst, das verändert dein Handeln kolossal in dieser Welt. Auch dein politisches Handeln. Und du siehst in dieser Welt überall dort, wo Menschen keine Rechenschaft abgeben müssen für ihr Handeln, läuft es richtig schief. Richtig schief. Angefangen bei den Römern, irgendwelchen Königen. In unserer jüngsten Geschichte, der Nationalsozialismus. Ja, Adolf Hitler, der musste keine Rechenschaft abgeben. Keinen. Der hat einfach gemacht, was er wollte. Und das Ergebnis waren 70 Millionen Tote, 6 Millionen Juden und wie viele andere noch, die er ja grausam umgebracht hat. Und nach der Herrschaft des Nationalsozialismus, als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, da haben sich die Gründer, Mütter und Väter, da das Grundgesetz gegeben. Und kennt ihr, ihr kennt alle das Grundgesetz, ne? Ersten Artikel und so, das lernt man alles schön in der Schule, ist auch richtig zurecht. Aber habt ihr mal in die Präambel reingeguckt? Kennt ihr mal die Präambel des Grundgesetzes? Gut, machen wir jetzt mal kurz. Ich hoffe, ich habe die Folie mit. Finde ich ganz schön. Und dort steht in der Präambel, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Menschen. Also mich hat das umgehauen, dass ich das entdeckt habe hier. Ich komme mir vor wie so ein Goldgräber. Ja? Ich habe da Goldnuggets gefunden. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa den Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Und danach kommen die ganzen Bundesländer. Und 1989 wurde das nochmal neu geschrieben, weil dann noch ein paar Bundesländer dazu kamen. Und dann habe ich das auch gewundert, auch da haben sie nicht versucht, Gott zu streichen. Und ich weiß, es gibt einen Theologe, der hat das mal versucht, hat einen Antrag gestellt, Gott zu streichen. Finde ich auch krass. Ne? Ein Theologe, ja, echt, die Christen, die schießen auf die eigenen Verwundeten. Mich hat dieser Satz so berührt, und mich hat dieser Satz so froh gemacht, weil der so viel Power hat. Weil es genau das zeigt, was eigentlich total wichtig ist und was auch ja, für uns, wenn wir jetzt über Politik reden, was politisches Handeln ja auch verändert, hoffentlich, meiner Meinung nach. Also hier haben 47% der Menschen in Deutschland glauben an Gott. Es sind nur 47%, ist noch niemals die Hälfte. Aber irgendwie fanden sie es doch wichtig, erstens Gott da reinzubauen, das heißt die Verantwortung nicht nur vor dem Menschen, vor dem Forum der Vernunft, wie man das als Kantianer so sagt, ja, Forum der Vernunft, dass Menschen, dass der Verstand quasi Dinge beurteilt, ist es vernünftig, Sachen zu tun oder nicht, ja, sondern hier haben wir noch eine höhere Instanz, die quasi ein Grenzbegriff der Vernunft ist, geht über die Vernunft hinaus, das ist Gott. Ethisches, moralisches Handeln außerhalb unser Selbst, außerhalb des Menschen zu suchen. Und es geht ja zurück auch auf diesen Gottesbeweis, dass woher kommt dieses ein Rechts- und Unrechtsempfinden, ein Gerechtigkeits- oder Ungerechtigkeitsempfinden, was wir Menschen haben, dass ja jedem Menschen gegeben ist, irgendwie von Geburt an, ist egal, wo du aufgewachsen bist, im Beduinenzelt oder hier in Deutschland, was weiß ich. Ja, wenn ich jemandem was wegnehme, da fühlt man sich einfach beklaut. Ja? Wenn jemand fremd geht, dann fühlt man sich betrogen. Ja? Und wenn jemand jemanden ermordet, dann weiß man, ey, das irgendwie soll das nicht so sein. Da brauche ich jetzt keine Erziehung für. Das hat man einfach. Und es wird einfach erkannt, dass es doch eine Gerechtigkeit, eine Gesetzgebung außerhalb des Menschen gibt. Weil der Mensch versagt, das Forum der Vernunft versagt. Und das haben wir mitbekommen, das sehen wir tagtäglich, ja, obwohl wir alle vernünftig sind und alle hier klüger sind als was weiß ich, ja, und studiert haben und so, und wir versagen. Du hast 10 Virologen und 12 Meinungen. Und das kannst du auf alle Bereiche setzen. Und wenn ich mich nur dem Menschen gegenüber verantwortlich fühle, Menschen, die versagen können, Menschen, die ja falsche Urteile treffen können, dann kann das auch schief werden. Und umso fröhlicher macht es mich. Und ich hoffe, das wird auch so gelebt oder es hat die Chance, so gelebt zu werden, dass man versucht, in Verantwortung vor Gott zu leben. Und das ist ein Aspekt, was ich wichtig finde, auf den ich jetzt zurückkommen möchte, was ist unsere Aufgabe? Wir sind Pressesprecher Gottes. Die Wahrheit, Zeugen der Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit reinsprechen in dieser Welt, Pressesprecher Gottes. Und nicht umsonst hat die Politik auch einen Ethikrat, wo die Kirchen drin sind und Gemeinden. Aber trotzdem ist es unsere Aufgabe, auch die Wahrheit in die Politik zu bringen, in diese Welt zu bringen. Unsere Meinung zu sagen dort, was wir denken mit der Jesusbrille als Pressesprecher Gottes, dass wir die Wahrheit reinsprechen in der aktuellen Situation, ob das jetzt lokal ist oder regional oder global. Dass wir nicht schweigen als Christinnen und Christen, die wir die Wahrheit weitergeben. Ich sage nicht immer erkannt, ja, aber so ein bisschen erkannt. Und die wir nach der Wahrheit da streben, nach der göttlichen Wahrheit. Wo wir Menschen auch vor dem Forum Gottes stellen, dass sich Menschen Gott gegenüber verantworten. Oder dass sie wissen, dass sie sich gut Gott gegenüber verantworten. Da denkt immer an den Besitzer des Weinbergs. Auch als Politiker. Wenn du als Politiker nur rumläufst und glaubst, du bist den Menschen gegenüber verantwortlich, die kannst du belabern vielleicht. Die kannst du bestechen, die kannst du betrügen, belügen. Aber Gott, da geht das nicht. Und ich glaube, es lebt sich anders als Politikerin oder als Politiker, wenn du dich Gott gegenüber verantwortlich und verpflichtet fühlst. Und wie schön ist das, wenn du dann noch in diesen Positionen bist, als Politiker oder als Politikerin, und wenn du dann noch Zeuge der Wahrheit bist und das mit einbringst. Ich glaube, dass wir als Christinnen und Christen auch einen politischen Auftrag haben, die Wahrheit reinzusprechen in diese Welt, als Pressesprecher Gottes. Und ich glaube, wir dürfen die Politik nicht nur den anderen überlassen, sondern wir dürfen auch da als Christen und als Christin mitdienen. Zum Ende möchte ich dich einfach fragen. Jesus ist in ein politisches Wespennest gekommen. Und Rebecca hat so schön gesagt, wir sind unser eigener Staat manchmal, mit unserer eigenen Regierung. Und ich glaube, manchmal sitzen wir selber auf diesem Thron Gottes, in unserem Herzen und regieren selbst. Haben ein Zepter in der Hand, dann so eine Weltkugel, ja, wahrscheinlich noch eine Mütze, weil Mützen sind immer wichtig, ja. Und wir sitzen in unserem kleinen Staat, in unserem Herzen und regieren. Und das, was für die Politik gilt, für die ganze Welt, Zeuge Gottes, Pressesprecher Gottes, das sollen wir auch in unseren Herzen sein für uns selbst. Und ich glaube, was da einfach wichtig ist, dass wir, so wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, dass Jesus auch zu uns in unser Herz einzieht, dass wir auch Palmenzweige symbolisch gesehen hinlegen und unseren Weg zu unseren Herzen ebnen und Jesus einladen, in unser Herz zu kommen als König. Und das muss ich auch immer wieder tun, dass wir von unserem Thron runtersteigen, alles ausziehen, die Kutte, ja, alles schön ordentlich hinlegen, Falten noch, ja, ein bisschen sauber machen, und dass wir Jesus auf den Thron in unseren Herzen setzen. Und dass wir uns von seiner Wahrheit bestimmen lassen, damit wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Und das wünsche ich dir, dass du das für dich erlebst, dass Jesus einzieht in dein Herz, damit ja die Wahrheit Gottes in dein Leben kommt, in deine Familie, in deiner Gemeinschaft, in der du bist, und letztendlich in die Welt. Ich bete. Herr Jesus, du bist nicht nur unser Retter, der alles gegeben hat, der ans Kreuz gegangen ist, der sein Leben hingegeben hat für diese Welt, damit diese Welt wieder versöhnt werden kann. Du bist mehr als ein Retter, du bist nämlich auch der Herr. Du bist der König in dieser Welt. Du bist der, der hier regiert. Du bist der, der sich aber auch vornehm zurücknimmt und uns ja diese Verantwortung übergeben hat, in seinen Namen als Ebenbild Gottes ja diese Erde zu gestalten, zu regieren. Herr, und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung vor dir und vor den Menschen. Und ich bitte für ja die Politiker und Politikerinnen, dass du wirklich ihr Herz erfüllst, dass sie ihr Herzen aufmachen, dass du einziehen kannst in ihr Herz und dass sie Zeugen der Wahrheit sind, dort, wo sie sind, zum Wohle der Menschen und zu deiner Ehre. Und ich wünsche mir das auch für uns, dass wir ja auch beim Bier trinken vielleicht mal ein kleines Gebet sprechen für unsere Politikerinnen und Politiker. Dass wir ja uns auch verändern lassen, als Zeugen der Wahrheit unseren Beitrag leisten in dieser Welt. Und du hast uns so gesegnet hier in Deutschland mit diesem demokratischen System, was auch echt ätzend manchmal ist und anstrengend, aber ich glaube, es gibt kein besseres hier auf dieser Erde. Und ich bitte dich, dass du uns ja auch als Zeugen der Wahrheit dorthin setzt, wo du es möchtest. Wo du uns einfach Weisheit schenkst, was Wahlen angeht. Dass du uns Weisheit schenkst, was Gespräche angeht. Dass du uns Mut schenkst und uns auch einfach aufzeigst, wo wir ja deine Pressesprecher und Pressesprecherin sein dürfen. Herr, und ich bitte dich für die Leute, die ja dich noch nicht in ihr Leben gelassen haben, die noch auf ihren eigenen Thron sitzen. Herr, hilf du uns zu erkennen, dass du der bessere Leiter bist in unserem Herzen. Und lass uns deine Wahrheit erkennen. Amen.